Ja, ich möchte eine Einführungsveranstaltung in Django geben, die ist als Anfängerveranstaltung gekennzeichnet. Ich weiß nicht, wie viele Anfänger hier sitzen, wenn ich doch mal gut, danke, einen Begriff nennen sollte, der mir rausrutscht, der vielleicht nicht so anfängerkompatibel ist, dann bitte ich euch zu melden. Dann versuche ich das zu erklären oder mit anderen Worten irgendwie fortzufahren. Ich denke, ich muss keine großen Worte verschwenden darauf, warum wir dynamische Webseiten brauchen. Wir haben ein immer größeres Wachstum im Internet. Wir haben Web 2.0, sind schon längst angekommen. Wir haben Interaktion mit dem Benutzer. Wenn man das erste Mal eine Webseite baut, dann wundert man sich irgendwie, dann steht die so im Netz, hat nur ein paar HTML-Seiten. Ist zwar ganz nett, aber im Endeffekt hätte man halt doch gern die vielen Benutzer, die einen besuchen, eine Interaktionsmöglichkeit mit denen. Dann schreibt man sich vielleicht ein kleines Gästebuch und sagt sich, naja, okay, warum schreibt mir da keiner rein? Vielleicht habe ich ja trotzdem ganz viele Besucher auf meiner Webseite. Dann schreibt man sich einen kleinen Counter, merkt, dass man keine Besucher hat. Dann schreibt man sich ein Kontaktformular und sagt, naja, falls ihr irgendwas zu kritisieren habt, vielleicht habe ich ja deswegen so wenig Leute, schreibt mir doch einfach, es schreibt einem trotzdem keiner. Was am Ende dasteht, sind viele verschiedene Einzellösungen, die ich mal so schnell ein bisschen hingekleistert habe, die wahrscheinlich nicht zusammenspielen. Ich habe kein passendes Backend für alle Sachen. Ich habe mir da irgendwas zusammengefrickelt, wie es halt so ist. Ich hatte nicht so viel Zeit, ich hatte nicht so viel Erfahrung. Wenn ich da eine größere Seite habe, die ein Forum bieten soll oder die irgendwie doch ein bisschen professioneller aufgezogen werden soll, weil mehrere Benutzer sie administrieren sollen, dann benutze ich meistens eine Portalsoftware. Ist auch von Vorteil. Ich habe andere Leute, die die Arbeit für mich machen. Ich muss die nicht noch selbst erledigen. Meistens sind auch selbst erworbene Portalsoftwares nie so vollständig, weil es halt doch ziemlich viel Aufwand dahinter steckt. Meistens hat man nicht genügend Gehirnschmalz, das Ganze so richtig gut zu machen. Man kann es einfach installieren. Man hat meistens viele Module, die man dazu installieren kann. Man hat einen großen Einsatzbereich. Irgendwann gibt es vielleicht dann doch Probleme, wenn das Portal dann doch irgendwelche Schwächen aufzeigt, die man auf den ersten Blick nicht so sieht. Ich denke da an zum Beispiel Lizenzen, die sich verändern können. Ich denke, vielleicht will man irgendwann eine Datenbank aus diesen und jenen Gründen nicht mehr benutzen. Vielleicht zeigt sich auch, dass die Skriptsprache nicht ganz so das Tolle ist, was man erst gedacht hat, was sie ist. Naja. Vielleicht habe ich aber auch ein Problem irgendwann, dass ich eine Applikation erstellen will, die es so in dem Portal noch nicht gibt. Und dann habe ich wieder die ganze Arbeit, das machen zu müssen. Warum benutzt man dann Django? Django ist ein Framework, das bietet mir grundlegende Sachen, die ich brauche zum Bau einer Webseite, die immer wieder vorkommen, wie zum Beispiel Benutzermanagement, wie zum Beispiel Rechtemanagement, wie zum Beispiel RSS-Feeds, wie zum Beispiel eine Kommentarfunktion, wie zum Beispiel eine Bilderverwaltung, keine Ahnung. Oder die Möglichkeit, Dateien irgendwie gut zu speichern und auf die Datenbank, mit der Datenbank auf sie zuzugreifen. Wir haben hier Rapid, das fett hervorgehoben, weil ich eben besonders schnell entwickeln kann, weil ich beim Kunden entwickeln kann. Ich kann für mich einfach mal eine Seite schnell entwerfen. Ich kann sie für den Kunden entwerfen. Der Kunde kann sagen, dies und jenes gefällt ihm nicht. Ich habe da nicht so viel Arbeit rein investiert, nicht so viel Zeit rein investiert. Man kann da schnell noch was verändern. Ich habe hier das Dry-Prinzip, das bedeutet Don't Repeat Yourself. Die Django-Leute wollen, dass man sich aufs Wesentliche konzentriert, dass man nichts wiederholt, dass man keine Zeile Code zweimal schreibt. Das bedeutet natürlich, dass man vieles in Funktionen auslagert. Das bedeutet aber auch, dass vieles einem über Funktionen einfach zur Verfügung gestellt wird. Darauf komme ich später noch zu sprechen. Wir haben auch den Vorteil, dass Django in Python geschrieben ist. Das heißt, wir haben eine saubere Programmiersprache, wir haben eine gut dokumentierte Programmiersprache. Wir können andere Programmiersprachen anbinden, wie zum Beispiel Fortran. Das heißt, ist mir zwar noch nicht untergekommen, aber wenn wir irgendwie eine komplizierte Rechnung haben, können wir die in Fortran auslagern. Das geht mit anderen Skriptsprachen nicht so einfach. Wir haben eine sehr durchdachte Sprache, dadurch ist die Django-Community auch sehr weitsichtig, würde ich sagen, und arbeitet sehr sauber. Und ich sehe hier schon die Leute vom Python-Stammtisch grinsen. Genau, wir fangen einfach mal an. Django, also ich gebe jetzt direkt ein Beispiel. Django arbeitet nach einer sehr freizügigen Auslegung des MVC-Patterns, nämlich des MVT-Pattern. Das bedeutet, dass die Daten im Model gehalten werden und sämtliche Datenverarbeitungen in einem Modell gespeichert werden. Dann gibt es die Templates, in denen die Ausgabe geschieht, und dann gibt es die Controller, die die Daten aus dem Model in die Templates schaufeln und das Template rendern. Ich fange mit dem Model an. Das Model besteht aus einem objektrelationalen Mapping. Das bedeutet, ich habe hier Python-Funktionen, die auf eine relationale Datenbank abgebildet werden. Ich arbeite aber eigentlich nur noch auf den Python-Objekten. Das heißt, ich arbeite rein objektorientiert und ich muss mir nicht noch, was für Anfänger wahrscheinlich besonders von Vorteil ist und auch für ein bisschen erfahrenere Nutzer wie mich, ich muss kein SQL mehr programmieren. Ich bin Moderator in einem PHP-Forum und die meisten Leute sind schon von PHP, wenn sie überhaupt erstmal eine Programmiersprache kennenlernen, erschlagen von den vielen Möglichkeiten, die es da gibt und von dem Lernzuwachs, den sie haben. Wenn dann noch SQL dazu kommt, wird es vielleicht noch viel komplizierter. Das ist sicher ein Vorteil. Ich fange mit dem Model an. Wir geben in der Konfigurationsdatei die Verbindungsdaten zu einer Datenbank an und dann kann ich mir mein Model schon erstellen. Ich habe hier was besonders Triviales gewählt, denke ich, was nicht besonders Kompliziertes. Ich habe hier eine Klasse Person in Zeile 4. Meine Person hat verschiedene Attribute, Namen, Alter, sie wurde irgendwann angelegt und sie hat ein Geschlecht. Wir haben hier verschiedene Möglichkeiten, Attribute zu spezifizieren sozusagen. Ich habe hier ein Charakterfeld, was einfach nur Zeichen enthält. Ich habe hier ein Integerfeld, was eine Zahl enthält. Ich habe hier ein DateTimeField, was ein Python-Zeitstempel enthält. Und ich habe hier ein Charfield, was mit einer Auswahl bestückt ist, nämlich ob es ein Mann oder eine Frau ist, weil andere Geschlechter sind mir noch nicht untergekommen. Ich fange dann an, ich installiere dieses Model sozusagen in der Datenbank. Dann wird eine Tabelle dafür angelegt mit den Attributen. Ich fange dann im zweiten Code-Teil an, mir ein paar Personen anzulegen. Im Konstruktor kann ich die Attribute angeben, also die Attributwerte sozusagen. Ich habe also hier drei Objekte, Person 1, Person 2 und Person 3, die ich jeweils erstelle und abspeichere. Mit dem Abspeichern wird auch erst ein Commit in der Datenbank ausgelöst. Naja, und dann kann ich eben über dieses Modell, über dieses Personenmodell, die Objekte aus der Datenbank wieder rausholen. Das passiert in Zeile 9, da hole ich mir alle aus der Datenbank raus, iteriere dann über sie. Naja, und die Ausgaben sind halt die jeweiligen Namen. Das heißt, was ich eben schon in dem letzten Vortrag gehört habe zum Schluss, Migrationsfragen. Wir arbeiten hier auf Python-Objekten, das heißt, wir können aus jeder beliebigen anderen Quelle, die Maschinen mit Python auslesbar ist, Daten in unser Modell importieren. Das ist relativ luxuriös. Und ich habe hier keinen SQL-Code geschrieben, was im Hintergrund aber übersetzt wird nach SQL. Ich kann verschiedene Datenbanken anwenden, ich kann MySQL anwenden, PostgreSQL, Oracle und SQLite, was für die Entwicklung sicher ganz gut ist. Das heißt, ich bin hier datenbankunabhängig. Relativ. So. Die Leute, die sich mit SQL ein bisschen auskennen, sagen, naja, okay, jetzt möchte ich aber auch mal Personen filtern. Ich kann hier in Zeile 2 filtere ich die Personen, deren Name exakt Hans Meier lautet. Ich gebe sie in Zeile 3 und 4 aus. Wunder über Wunder. In Zeile 5 sehe ich, es ist Hans Meier. Ich kann die Personen nach dem Alter sortieren. Passiert in Zeile 6. Und in Zeile 19 und 11 werden die Personen dem Alter aufwärts sortiert ausgegeben. Ich kann Function Chaining machen. Das heißt, ich kann Funktionen verketten. Ich kann also auf die Query Sets, die durch die Filterfunktion zurückgegeben werden, wieder meine Order-Funktion anwenden. Das sieht man in Zeile 12. Hier werden also die Personen ausgegeben, deren Name Petra enthält. Und sie werden absteigend nach dem Alter ausgegeben. Wir sehen, Petra Musterfrau ist 25 Jahre alt und Petra Meier ist 20 Jahre alt. Hier wird also tatsächlich absteigend die Personen ausgegeben. In Zeile 17 habe ich noch mal ein bisschen was Außergewöhnlicheres. Ich filtere die Personen raus, deren Namen mit Petra anfängt und deren Alter kleiner ist als 22. Ich denke, da sieht man dann doch, dass wir wirklich so die Mächtigkeit haben, die wir auch mit einfachen SQL-Anfragen ankommen. Wir haben bei Webseiten meistens keinen Raketen-SQL irgendwie, sondern relativ simple Abfragen und damit kommen wir ganz gut klar. Wir können diese Ergebnismengen sortieren, wir können sie filtern, wir können sie vereinigen, wir können sie ausschließen, wir können sie zählen, wir können das jeweils letzte Objekt in der Menge ausgeben. Also ich kann ein Kriterium angeben, nach dem wird dann sortiert und mir wird das letzte Objekt ausgegeben. Ich kann natürlich auch in meiner Django-Applikation richtiges SQL ausführen, wenn ich will. Aber in 99,99% der Fälle werde ich auf diese Model-Funktionalität zurückgreifen können. Und ich arbeite hier wirklich nur mit Python-Objekten und kann sie halt auch mit meinen eigenen Methoden umgehen, ja.
Eine Frage noch zu den Filtern. Werden die da, oder nur der erste Filter direkt in der Datenbank ausgeführt oder werden die dann, also wenn man mehrere Pakete?
Werden nacheinander ausgeführt, soweit ich weiß.
Denk. Die müssen ja also auch mit Pakete vorgefahren.
Okay, gut. Ja. Ja. Okay. Okay. Ja, gut. Weiter geht's. Was ich ein Feature habe, was ich noch nicht erwähnt habe, ist das Admin-Interface. Das heißt, es ist ein Modul in meiner Django-Applikation, die sich automatisch auf die Models aufsetzt. Ich sehe hier, was oft der Fall ist, ich habe eine kleine Applikation, wie ein Blog oder so, die ich für mich selbst schreibe. Und ich muss aber auch das komplette Backend für mich schreiben, wenn ich nicht in der Datenbank per Hand die Daten verändern möchte. Das Admin-Interface gibt mir eben die Möglichkeit, dass ich strukturiert Daten verwalten kann. Das ist natürlich nicht für einen hochgradigen Mehrbenutzerbetrieb so gut geeignet, weil ich den Leuten dann durchaus doch vertrauen sollte. Also da wird viel automatisch erstellt und demnach halt nicht alles so hundertprozentig perfekt sicher, sage ich mal. Ich kann sehe hier, ich habe Benutzer, ich habe Gruppen, ich könnte jetzt meine Benutzer verändern, ich kann Benutzer hinzufügen, ich kann denen Rechte geben, ich kann die in Gruppen hinzufügen und ich kann den Gruppen Rechte geben. Ich habe also schon eine Menge Features, die ich so eigentlich alle erstmal implementieren müsste und was einem ziemlich viel Zeit kostet. Hier unten sehe ich jetzt, dass ich mein Model habe aus meinem einfachen Beispiel. Da würden dann noch mehrere Models, also alle Models, die ich sozusagen in meiner Datenbank installiert habe, aufgelistet werden. Da sieht man mal, wie sowas aussieht, wenn ich eine Instanz meines Model-Objekts verändern will. Ich habe hier also die Attribute. Ich kann hier beim Geschlecht auswählen, aus Mann oder Frau. Ich habe das Alter und ich habe den Namen, den kann ich verändern. Gut. Ja, nein, das nicht. Also es gibt eine Historie, die abgespeichert wird, aber nicht über die Veränderung. Das muss ich also eigentlich selbst machen. Was aber von Vorteil ist, weil ich rufe die Funktion save auf von dem Objekt und die kann ich eben überschreiben. Also ich kann vor dem Speichern, nach dem Speichern sozusagen Hooks einbauen, die ich dann ausführe. Also wenn ich sage, ich möchte da, also ich habe ein Wiki geschrieben, wo natürlich eine Artikelhistorie gespeichert wird und das mache ich in diesem Save immer im Model. Genau, das muss ich aber selbst implementieren. So. Der Trick ist jetzt, wie kommen die Daten aus dem Model zum Benutzer? Dafür gibt es Views, das sind Python-Funktionen, die eben den Inhalt aus der Datenbank holen und in den Template speisen im Normalfall. Ich habe hier eine Python-Funktion, die alle Personen ausgeben soll. Naja, wie vorhin hole ich mir in Zeile 6 alle Personen aus der Datenbank und ich habe eine Shortcut-Funktion, eine Abkürzungsfunktion, die mir das Template, das ich dort angebe, einfach nimmt aus dem Template-Verzeichnis und der Template-Variable Personen eben meine Liste mit Personen zuweist. Was eigentlich gemacht werden müsste, um ein Template auszugeben, ist, ich müsste die Template-Datei öffnen, ich müsste sie auslesen, ich müsste ein Kontextobjekt erstellen, dem ich dann diesen Personen eben Werte gebe, ich müsste das Template mit diesem Kontextobjekt parsen und ich müsste daraus eine HTTP-Response-Objekt bauen und dieses zurückgeben. Das ist eine Menge Zeug, das muss ich eigentlich immer wieder machen, nämlich am Ende meines jeden Views. Und dafür gibt es eben diese Render-to-Response-Methode, die mir diese Arbeit abnimmt. Das ist ein Beispiel für das Don't-Repeat-Yourself-Prinzip. Also hier wurde bewusst auf generische Objektorientierung verzichtet und wieder zur funktionalen Programmierung zurückgeschritten oder diese sozusagen versteckt. Was noch zu sagen ist zu den Views, wir haben das Prinzip von Webseiten, läuft so, der Benutzer gibt einen Request an den Server und der liefert eine Antwort. Das gleiche habe ich in meinen Funktionen. Ich habe hier einen Request-Parameter, der übergeben wird, der ist bei jedem View dabei. Und darin steht alles drin, was in den HTTP-Request auch drin steht, aber halt für mich schon objektorientiert aufbereitet. Ich gebe dann natürlich in der Zeile 7 ein Response-Objekt zurück. Also diese Funktion erzeugt ein Response-Objekt, was ich relativ intuitiv finde. Mein Template sieht dann so aus, ist halt HTML. Ich habe eine Template-Skriptsprache, oder eine Template-Sprache besser gesagt, und ich iteriere eben durch diese Personenliste und ich kann direkt auf die Attribute zugreifen und kann mir dann die Details anzeigen lassen in einem anderen View. Sieht so aus, das denke ich mir nicht überraschend. Dann habe ich noch ein View, ich habe hier gesehen, ich springe nochmal kurz zurück, dass ich hier einen Link angebe zu einer Person, um mir die Details anzuschauen. Der kommt jetzt, da wird eine ID übergeben, ich hole mir in Zeile 5 diese Person aus der Datenbank mit dieser ID. Ich habe hier eine Funktion, ich müsste eigentlich überprüfen, ob diese Funktion in der Datenbank existiert und wenn nicht, muss ich eine Fehlerabarbeitung machen. Ich kann aber auch gleich sagen, okay, wenn die Person existiert, dann wird sie mir zurückgeliefert. Wenn sie nicht existiert, wird eine Exception geworfen. Diese Exception sorgt dafür, dass eine Seite in meinem Template-Verzeichnis gesucht wird, die sich 404.html nennt. Das heißt, ich habe hier gleich eine 404-Fehlerseite, die dem Nutzer angezeigt wird. Und das alles in einer Funktion. Naja, und in Zeile 6 wird dann wieder die Antwort generiert mit dem Template. Das sieht so aus. Was man hier noch sieht, außer dass auf die Attribute der Template-Variable zugegriffen wird, ich kann in Zeile 7 wird ein Filter auf das Datum angewandt und dieser Filter formatiert das Datum. Das heißt, da steht dann der Monatstag, der Monat und das Jahr. Das Ganze sieht so aus. Und diese Filter sind natürlich einige dabei in Django. Ich kann die aber auch selbst erstellen und selbst hinzufügen, wenn ich Lust habe. Der Vorteil ist hieran, dass die Template-Sprache möglichst einfach gehalten wird. Das heißt, meistens habe ich an meinen Projekten einen Layouter sitzen, der nicht so viel Ahnung hat vom Programmieren, der mehr Ahnung hat vom Gestalten und der möchte keine große, komplexe Sprache haben, sondern eine möglichst einfache. Und ihm gebe ich halt durch die Filter meine Möglichkeit, dass ich ihm Python-Code implementiere, den er einfach so nutzen kann, ohne dass er davon was mitbekommt. Gut, das Ganze sieht so aus. So, wie kommt man jetzt davon, von der URL zu der Python-Funktion? Dafür gibt es eine Map, die mappt reguläre Ausdrücke auf diese Python-Funktion. Sieht man im zweiten Punkt, dass der reguläre Ausdruck einfach /alle/ auf meine Funktion, alle Personen gemappt wird. Dann muss natürlich auch irgendwie Parameter übergeben. Ich habe hier bei dem zweiten regulären Ausdruck ein benanntes Pattern, das nennt sich ID. Dieses, was in den spitzen Klammern steht, ist sozusagen der Name des Patterns. Und jetzt springe ich nochmal kurz zurück zu dem View eine Person. Und hier sieht man, dass der Parameter auch ID heißt. Der heißt genauso, wie ich diesen regulären Ausdruck benenne. Er ist ziemlich komfortabel, weil so kann ich auch die Parameterreihenfolge verändern. Was ist der Vorteil? Naja, der Vorteil ist, ich sehe eine URL und ich kann mir ziemlich schnell rausfinden, welche Python-Funktion dafür aufgerufen wird. Die Funktion ist schön kurz, die ist schön gekapselt. Ich muss nicht in 5000 Pfaden rumklicken, mir nicht 5000 Dateien angucken, sondern ich habe genau eine Datei an einer Stelle, eine Funktion, die aufgerufen wird. So, wenn ich da an manch andere Systeme denke, da kommt mir das Grauen. Ich habe so vielleicht keine echte Sicherheit, aber doch eine gewisse Sicherheit, weil ich habe endlich keine hässlichen URLs mehr. Man sieht hier die URL vom Stura. Naja, die hat ein paar Probleme. Erstens sehe ich da genau, welche Datei ausgeführt wird. Ich sehe, welche Dateiendung sie ist, welche Dateiendung sie hat, was meistens auch der Dateityp ist. Ich sehe genau, wie der Programmierer seine Parameter benennt. Dieses Wissen kann man dazu nutzen oder ist vielleicht ein Vorteil, wenn man irgendwie die Seite ein bisschen hacken will. Was der Nachteil ist, ich habe keine Ahnung, wo mich das hinführt. Ich weiß zwar, dass der stura.unileipzig.de wahrscheinlich die Seite vom Stura der Uni Leipzig ist, aber was dahinter geschieht, weiß ich eben nicht mehr. Darunter haben wir eine etwas schönere URL, da geht es um einen Weblog und der hat eine Kategorie Django und Python. Das kann ich mir direkt aus der URL ableiten. Natürlich sieht man dann eins weiter drunter, kann ich auch so tun, als hätte ich eine PHP-Seite und kann da URLs gestalten, wie ich will. Was vielleicht gut sein kann, wenn ich ein altes System auf ein neues migrieren will und die Bookmarks sollen nicht kaputt gehen und die Suchmaschinenlinks sollen nicht kaputt gehen. Also daran muss man immer denken. So. Das kann ein Kundenwunsch sein, dass er sagt, aber wenn ich jetzt 5000 Besucher habe, die haben so und so viele Bookmarks wahrscheinlich und die sollen nicht alle auf einmal kaputt sein. Ich ärgere mich selbst, wenn ich einen Bookmark aufrufe und es ist kaputt, weil der sein System da umgestellt hat. Also es ist eine blöde Sache. Ja. So. Jetzt kommt die URL wahrscheinlich wahrscheinlich irgendwo im View vor, irgendwo im Template vor, vielleicht auch irgendwo im Model vor. Das ist blöd, weil dieses Wissen über diese eine URL steht an verschiedenen Stellen. Wir wollen aber das Wissen an einer Stelle im System haben. Also, sieht man im zweiten Punkt, kann ich meiner URL einen Namen geben. Im Template kann ich die dann, wie man im dritten Punkt sieht, aufrufen. Im Python-Code wie im vierten Punkt. Im Model kann ich sie über den Permalink-Deklarator aufrufen. Ich kann dem Ganzen auch Namen geben. Ich kann dem Ganzen auch Parameter übergeben und Werte. Das ist ganz cool, wenn ich was für einen Kunden entwickle. Wir haben eine Django-Applikation, die ist modular aufgebaut. Ich habe da ein Modul, was ich bereits entwickelt habe, aber die URLs sind vielleicht nicht so toll, wie mein Kunde sich das wünscht, und ich muss die nur an einer Stelle verändern. Und ich weiß, die passen sich überall an. Ich muss nicht 1000 Templates durchgehen, ich muss nicht 1000 PHP-Dateien oder Ruby-Dateien durchgehen, sondern ich habe einfach an einer Stelle die gesamten URLs stehen. Und mein Kunde kann die sich einfach anpassen und er sieht nichts von meinem Python-Code. So. Na gut, jetzt haben wir ein komplizierteres Model. Ich möchte natürlich auch Fremdschlüssel vergeben. Wir haben wieder eine Person, die hat einen Namen, die hat ein Alter, die ist angelegt, die hat ein Geschlecht. Naja, und sie hat einen besten Freund. Das ist wieder eine andere Person. Und das ist eine Fremdschlüsselbeziehung. Also man hat nur einen besten Freund im Normalfall. Und sie hat aber auch verschiedene Freunde. Das ist ein Many-to-Many-Field. Den Rest, der da drunter steht, dazu komme ich gleich. So, wenn ich meine Person anlege, sieht es so aus. Ich kann hier mit einer gedrückten Steuerungstaste mehrere andere Personen auswählen. Ich kann aus einer Liste den besten Freund auswählen. Ich kann wieder das Geschlecht auswählen. Und das ist alles ganz automatisch. Ich habe dazu nichts weiter getan als das, was ihr eben gesehen habt. Jetzt gehe ich mal einen Schritt weiter. So, ich habe ja gesagt, dass das Admin-Tool vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss ist, aber es ist schon ganz cool. Was sehe ich hier? Ich kann meine Person filtern, ich kann sie nach dem Geschlecht filtern, ich kann sie nach dem Alter filtern. Ich habe ja jetzt auf einmal drei Spalten, die angezeigt werden, und ich kann meine Personen durchsuchen. Was habe ich dazu getan, dass das möglich ist? Ich habe hier im Model gesagt, in Zeile 13, es sollen Name, Alter und das Datum, wann die Person angelegt wurde, angezeigt werden. Ich habe gesagt, in Zeile 14, wie kann ich die Person filtern? Naja, nach Geschlecht und nach Alter. Wie sollen die Personen sortiert werden? Sie sollen erst nach Name sortiert werden, bei gleichen Namen nach Alter. Welche der Felder deiner Person sollen durchsucht werden, wenn ich im Admin-Feld, im Admin-Modul suche? Naja, erstmal nur der Name. Das alles sind 4 Zeilen Code. Das gibt mir also eine ziemlich große Zusatzfunktion zu meinem Admin-Backend. So, wozu wir jetzt kommen, wir wollen natürlich unser komplizierteres Model auch ein bisschen ausgeben. Dazu benutze ich jetzt keinen normalen View, wie wir ihn eben gesehen haben, sondern einen generischen View. Wir wollen eine Liste von Objekten ausgeben. Das tun wir immer wieder, das tun wir eigentlich überall. So, und dazu gehe ich in meine Datei, wo ich die URLs definiere, und habe ein Dictionary. Das ist ein assoziativer Array. Und ich sage, okay, dieses Dictionary beinhaltet das Query Set, nämlich alle Personen aus meinem komplizierten Beispiel, und es beinhaltet einen Template-Namen. Und jetzt bietet mir Django schon verschiedene generische Views, die sozusagen einfach nur eine Liste von Objekten darstellen. Und die Liste von Objekten wird in der Variable QuerySet gespeichert und das Template, was dazu benutzt werden soll, steht im Template-Name. Und dann muss ich nur noch das Template gestalten. Meine Stimme versagt. Kann hier also durch die Objektliste iterieren, kann das Alter ausgeben, kann den Namen ausgeben. Wenn die Person einen besten Freund hat, gebe ich den besten Freund aus. Wenn die Person Freunde hat, kann ich ihre Freunde ausgeben. Das sieht man dann hier. Und ich habe dazu im Prinzip nur 2-3 Zeilen Python-Code geschrieben, mein Template gestaltet und fertig. Kein SQL-Code geschrieben, ich hatte keinen großen Aufwand, und das ist eine Sache, die immer wieder kommt. Es gibt für verschiedenste Anlässe generische Views, ich kann mir auch selbst welche schreiben. Eine häufige Sache ist, dass ich Dinge, die ein Datumsattribut habe, vielleicht archivieren will. Dazu nehme ich als Beispiel die Blog-Sammlung von der Django-Seite. Es gibt datumsbasierte generische Views, die eben ein Archiv erstellen für Objekte aus der Datenbank, die ein Feld haben, was ein Datumsattribut ist. Das ist ziemlich cool, weil Archive bieten für den Nutzer einen Vorteil, bieten wahrscheinlich für Suchmaschinen einen Vorteil, bieten für mich einen Vorteil, wenn ich meine Seite mal wieder durchsuchen will, und ich habe damit ziemlich wenig Arbeit. Also ich gebe damit in der URLs-Datei ein paar Daten an, sage, welches Model er benutzen soll, gestalte die Templates und fertig und habe ziemlich wenig Aufwand. Gut, das war jetzt das Ende von der Einführung, von den Einblicken. Jetzt kommen ein paar Ausblicke, weil das kann es ja noch nicht gewesen sein. Wenn ich eine Seite habe, die irgendwie Performance hat, oder Performance-Probleme hat, naja, dann will ich cachen. Es gibt dazu einen Memcache-Daemon, den kann ich auf einem Server installieren, beliebig, an einem gewissen Port, und kann den starten. Dann wird erstmal jeder View gecached mit der Zeit, dem ich ihn angebe. Ich kann auch Low-Level-Caching betreiben, das heißt, ich kann für verschiedene Schlüssel einfach verschiedene Werte angeben, kann sagen, wie lange sie gecached werden sollen. Das Coole ist, da steckt ziemlich viel Arbeit drin, was man vielleicht nur erahnen kann. Die Liste mit dem Memcache-Daemon, die hat jetzt einen Eintrag. Wenn ich sage, das reicht irgendwann nicht, installiere ich mir auf dem zweiten Rechner auch einen Memcache-Daemon, schreibe die dahinter mit einem Semikolon getrennt, die IP und den Port, speichere ab und es läuft automatisch weiter. Ich muss also nichts neu starten, ich kann einfach einen Daemon, einen Server dazufügen und kann ihn wieder wegnehmen. Meinetwegen, wenn ich einen Online-Shop habe, kurz vor Weihnachten einen dazufügen und danach wieder wegnehmen. Naja, wie registriere ich Benutzer? Wie vergebe ich Rechte? Ich habe ein Benutzerobjekt in meinem Model, das heißt, das Model stellt Django schon zur Verfügung. Es hat Funktionen, wo ich den Benutzer einloggen kann, wo ich überprüfen kann, ob er eingeloggt ist, wann er das letzte Mal eingeloggt war. Er hat Vorname, Nachname, Benutzer, Passwort, er hat verschiedene Gruppen, er hat verschiedene Rechte. Ich kann also den Benutzer beim Benutzer überprüfen, ob er ein bestimmtes Recht hat. Ich kann mir alle seine Rechte ausgeben. Manche meiner Views möchte ich nur angemeldeten Benutzern zur Verfügung stellen. Das kann ich mit dem Login Required Decorator. Wenn der Nutzer nicht eingeloggt ist, wird er auf die Login-Seite weitergeschickt und danach wieder auf den View zurückgeleitet. Und das alles mit 2-3 Zeilen Code. Ich kann natürlich auch sagen, dass ein View nur mit einem bestimmten Recht aufgerufen werden muss, werden darf. Da gebe ich auch einen Dekorator, schreibe ich vor die Funktion. Ich müsste sonst immer in die Funktion schreiben, was passiert, if der Benutzer hat dieses Recht, dann darf er gucken, wenn nicht, dann wird er umgeleitet. Das macht diese Funktion automatisch. Das heißt, ich habe 4 Zeilen Code zu einer gemacht im Prinzip. Eine Frage ist auch immer, naja, wie läuft es denn mit Internationalisierung? Das heißt, alle sprachrelevanten Daten aus Model, aus den Templates, sollten an einer Stelle und auch aus meinen Views sollten an einer Stelle zentral abgespeichert werden. Dazu gibt es die Funktion YouGetTextLazy, die wird auch mit einem Unterstrich abgekürzt, weil man sie eben häufig benutzt und nicht immer diesen langen Funktionsnamen schreiben möchte. Im Template gebe ich einfach den Anzeigename für ein Attribut an und im Model gebe ich den Anzeigename für ein Attribut an. Im Template mache ich das mit einem gewissen Template-Tag. Naja, und wenn ich dann meine Skripte durchlaufen lasse und mir eine zentrale Sprachdatei erstellen lasse für eine Sprache, dann steht da eben das Skript und die Zeile, wo dieser Schlüssel steht. Da steht dazu die ID, den ich hier angegeben habe, im zweiten Punkt, Person, Name, Verbose Name, steht hier auch drinne. Und darunter kann ich dann die Übersetzung dazu einfügen. Das heißt, ich kann mein System leicht um Sprachen erweitern und ich habe eben doch die Möglichkeit, leicht Internationalisierung auch noch im Nachhinein einzuarbeiten. Was schwierig werden könnte, wenn man sich selbst ein CMS zurechtschustert, was nicht von vornherein darauf ausgelegt ist. Ich muss es aber auch nicht nutzen, ich kann auch alles so reinschreiben. Naja, was ist noch möglich? Formularverarbeitung mit OOP. Ich habe also ähnlich wie die Model-Klassen, habe ich Formularklassen, die ich validieren kann. Ich kann mit ganz wenig Zeilen Code, im Prinzip fast kein Python-Code, also 3-4 Zeilen Code, kann ich mir ein RSS-Feed nach verschiedenen Dialekten erstellen, ein Atom-Feed nach verschiedenen Dialekten. Aber ich fasse kein RSS selbst an. Also ich gebe ihm an, das ist der Titel, das ist der Link dazu. Ich kann Template-Vererbung einsetzen, das haben nicht viele Template-Engines. Das heißt, ich kann mein HTML minimieren. Was es genau ist, würde jetzt wahrscheinlich zu lange dauern, um es zu erklären. Naja, ich habe natürlich noch einige andere Möglichkeiten. Wir haben noch keine Version 1.0 von Django. Das heißt, da ist sicher noch einiges drin in der Zukunft. So. Als Quellen möchte ich angeben Django Project. Die ist von hier auch nicht so einfach zu erreichen. Django Book ist ein Buch, das mittlerweile in der 1.0 erschienen ist. Es ist nur auf Englisch. Da ist nochmal das Handbuch sozusagen benutzerfreundlich aufbereitet. Gibt eine kleine Einführung, also eine ziemlich große Einführung eigentlich. Man kann sich mal einen Abend hinsetzen, kann das Beispiel durcharbeiten, macht viel Spaß. Damit habe ich auch angefangen. Wenn man mal schauen möchte, welche Seiten alle mit Django mittlerweile existieren, findet man hauptsächlich englische Seiten auf den DjangoSites.org. Viele davon sind dort verlinkt. Wir haben eben das Problem, dass in Deutschland die Community noch nicht so groß ist. Die, sage ich mal, die Google Group zu Django hat irgendwie 40.000 Mitglieder und die deutsche, glaube ich, 40. Also da ist sicher noch einiges drinne. Es gibt ein deutsches Buch dazu, das ist aber, soweit ich weiß, noch in Arbeit. Ich habe mir The Definitive Guide to Django gekauft und was ich generell empfehlen kann für den Python-Interessierten ist Python in a Nutshell, weil es eben ziemlich viel erklärt, aber auch nicht zu viel. So. Genau, das war mein Vortrag. Und jetzt könnt ihr mir Fragen stellen.